Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Ja, Leute, ich liebe diesen Dienstag jetzt schon. Ne? Dabei ist er gerade mal erst 20 Stunden und 3 Minuten alt. Ich meine, was da noch alles kommen kann. Ich liebe ihn jetzt schon. Vor uns liegen nämlich eine Menge kostbarer Minuten mit kostbaren Worten. Mit denen von Bertolt Brecht zum Beispiel. Aus seiner berühmten Drei-Groschen-Oper. Die war 1928 ein Mega-Theater-Blockbuster und sollte schon kurze Zeit später verfilmt werden. Das wiederum endete in einem totalen Desaster. Für Brecht zumindest. Und warum das damals so war, zeigt auf höchst unterhaltsame Weise der neue Kinofilm Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film ab Donnerstag. Bertolt Brecht, gespielt von einem seiner größten Fans, dem tollen Lars Eidinger, und der, festhalten Freunde, ist auch noch unser Gast heute Abend. Da sagt ihr zu Recht, das wird ja immer besser, gebe ich euch recht, denn nach Kanada, genauer gesagt nach Toronto, reisen wir heute auch noch zu Anna Wollner. Die ist nach dem Filmfest in Venedig jetzt dort beim TIFF und haut mal raus, wer und was dort eigentlich in diesem Jahr sehenswert ist. Bitte noch einen kleinen Trip gefällig, gut, dann nehme ich euch außerdem auch noch mit in die 80er Jahre, zurück zum Predator. Von dem ollen Trash-Alien kommt nämlich am Donnerstag Version Nummer 6 in die Kinos. Ich habe ihn mir gerissen und fühlte mich gar nicht so schlecht unterhalten, wie ich vorher befürchtet hatte. Zu Recht nennt ihr das also heute eine Sendung Absolut-Tester, Superlative, dafür habe ich großes Verständnis. Deshalb, without further ado, Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
Die Liebesleute fahren Boot. Über dem Kanal geht der Mond auf. Ein bis zwei Monde genügen.
Das geht zu weit.
Das akzeptiert das Publikum nicht.
Ja, es ist ein Kreuz. Ende der 20er Jahre mit der Filmindustrie auf der einen Seite und Bertolt Brecht auf der anderen Seite. Seit einiger Zeit ist dessen Theaterstück Die Drei-Groschen-Oper mega erfolgreich, quasi der absolute Theater-Blockbuster der späten 20er Jahre. Ein Singspiel, wie man sagte. Eine höchst amüsante Vergackeierung. Kommt, das habt ihr auch ewig nicht gehört, das Wort. Eine absolute Vergackeierung der Oper. Kommt tierisch gut an, und zwar so gut, dass auch damals schon die Filmindustrie aufmerksam wird und aus dem Theater ein Leinwandstück machen möchte. Das große Problem ist, so wie Bertolt Brecht schon mit dem Theaterstück die Oper düpiert hat, will er mit dem Kinodrehbuch auch die Filmindustrie düpieren, und die findet das als Geldgeber und damaliger Liebhaber seichter Kinostoffe, eher mittel bis geht so bis kacke. Das ist, was ihr ab Donnerstag seht in Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film in irrsinnig guter Starbesetzung. Lars Eidinger als Bertolt Brecht, Tobias Moretti als dessen tragischer Drei-Groschen-Titelheld Mackie Messer. Dazu Hanna Herzsprung, Claudia Michelsen, Joachim Kroll, Robert Stadlober, Peri Baumeister, Britta Hammelstein, viele andere wirklich tolle Schauspieler. Anfangs ist es durchaus leicht verwirrend, was Regisseur Joachim Lang euch da vorsetzt, weil er euch auf so eine doppelte Erzählebene mitnimmt. Zum einen eben in das angesprochene Desaster zwischen Bertolt Brecht und Filmproduzent Seymour Nebenzahl, die sich, wie eben schon gesagt, so gar kein bisschen einig werden, wie das berühmte, gefeierte Theaterstück verfilmt werden soll. Brecht will es provokativ, will sein didaktisches Theater in noch schärferer Form mit Kapitalismuskritik sehr politisch haben. Nebenzahl, was für ein Name übrigens, ne? Will Popcorn-Kino, will Opium fürs Volk, will reine, bunte Unterhaltung, sehr ergebnis- und Kassenzahlen orientiert. Das ist das eine. Zum anderen seht ihr dann aber auch immer wieder die eigentliche Drei-Groschen-Oper. Und zwar einmal, wenn Brecht erzählt, so umgesetzt, wie er es gerne in dem Film gehabt hätte. Dagegen steht dann immer wieder die Vision und die Version von Nebenzahl, dem Pfennigfuchser.
Wir spielen die Vorgänge hinter den Vorgängen.
Stopp!
Herr Brecht, Sie sind verrückt geworden. Wissen Sie, was allein diese Szene kostet?
Die Filmindustrie ist zu doof.
Die muss erst bankrott gehen.
So, und dazu natürlich kein Drei-Groschen-Film ohne die berühmten Lieder, die Brechts genialer Komponist Kurt Weill auch schon für das Theaterstück geschrieben hatte.
An einem schönen blauen Sonntag
liegt ein toter Mann am Strand.
Aber eines Abends wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei?
Ja, ein Klassiker der Theatergeschichte und jetzt der Film darüber, wie aus der Drei-Groschen-Oper leider nicht der Drei-Groschen-Film wurde, den der große deutsche Dramatiker, Librettist und Lyriker machen wollte und warum das damals alles so gelaufen ist. Reingehen, angucken, das ist einfach Kulturgeschichte, Freunde. Ihr müsst schon auch mal ein bisschen was tun für euren Kinoeintritt, ne? So, und vorher freut ihr euch mit mir zusammen auf ein Wiederhören mit dem Hauptdarsteller.
Stopp, stopp, stopp!
Ich befürchte, ich werde in die Literatur eingehen als ein Mann, der den Vers geschrieben hat. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.
Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Lars Eidinger, unser Gast in eine Stunde Film.
Wie schön.
Ja, ich freue mich auch.
In schöner Regelmäßigkeit kriegen wir das immer wieder hin. Ihr habt da einen Film gemacht über einen Film, der so nie hätte gedreht werden sollen, am Ende aber doch gedreht wurde und der uns zeigt, wie er hätte aussehen können, wenn Brecht sich damals durchgesetzt hätte.
Kompliziert.
Beim wievielten Anlauf hast du das Drehbuch verstanden?
Ich habe es eigentlich direkt verstanden, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, es erschließt sich auch jedem. Es klingt vielleicht erstmal komplizierter oder wenn es jetzt zusammenfassen muss, ist es natürlich eine größere Herausforderung. Aber ich glaube, dass sich der Zuschauer da oft unterschätzt, und das ist ja im Grunde auch Thema des Films, dass der Nebenzahl immer wieder sagt, was wahrscheinlich die Erwartungshaltung des Publikums ist und wie man damit umzugehen hat, auch mit den Sehgewohnheiten. Und der Brecht immer den Anspruch hat, die zu brechen. Und die geraten darüber auch aneinander und dann kommt es auch zu einem Prozess, den der Brecht dann verliert. Und was ich interessant finde, ist, dadurch werden halt im Grunde die Fragen, die auch dem Zuschauer oder die dann auch aufkommen, wenn man den Film sieht, durch Brecht beantwortet. Man gibt ihm sozusagen die Möglichkeit, das zu erklären. Mhm. Ja, und dann erklärt er den Verfremdungseffekt, dann erklärt er das epische Theater. Das hat man alles schon mal irgendwie gehört,
ja,
in der Schule vielleicht, aber so richtig verstanden hat man es vielleicht nie. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass man sich an diesem Konflikt aufhängt oder abarbeitet, wird es plötzlich plastisch. Ich habe viele Sachen jetzt auch erst in der Auseinandersetzung verstanden, auch worum es in der Drei-Goschen-Oper eigentlich geht. So richtig klar war mir das auch nicht.
Ich weiß von dir, dass du dich grundsätzlich nicht auf Figuren draufsetzt, sie dir anguckst und dann versuchst, etwas zu kopieren von dieser Figur, sondern dass du in dir selbst suchst und in der Regel auch findest. Jetzt würde ich dir gerne unterstellen, dass den Lars Brecht oder Berthold Eidinger du vermutlich sehr schnell gefunden hast. Der darf doch eigentlich für dich nicht so schwer zu finden gewesen sein.
Ja. Also interessant, dass du das sagst, weil mir das jetzt auch erst bewusst geworden ist, wie sehr ich eigentlich schon vorher im brechtschen Sinne argumentiert und agiert habe. Mhm. Ja, weil er beschreibt ja im Grunde nichts anderes. Wenn ich immer gesagt habe, ich glaube gar nicht an die Verwandlung, sondern ich betone das spielerische Moment und ich möchte im Grunde gar nicht Hamlet werden, sondern ich will zeigen, wie ich den Hamlet spiele. Und das sind ja alleine schon zwei Ebenen und darum schon wesentlich komplexer, wenn ich einfach sage, ich bin Hamlet. Das ist ja nur eine Ebene. Ja, genau das predigt der Brecht. Zeigt, dass ihr zeigt. Ich zeige, wie ich den Brecht spiele. Mhm. Und da könnte man ja denken, so argumentiert ja auch der Nebenzahl, der Filmproduzent, dass man da um die Möglichkeit der Identifikation gebracht wird, weil man sich nicht mehr einfühlen kann. Und dann hat der Brecht wieder die Antwort parat und sagt, es geht nicht darum, sich einzufühlen, weil dann müsste man ja in einer Ödipus-Aufführung einen Zuschauerraum voll von kleinen Ödipussen haben. Nein, wir brauchen Fachleute, so wie wir Fußballstadien voll von Fachleuten haben. Und dieses Analytische, das ist genau das, was ich versuche in meinem Beruf. Ja, dass es gar nicht darum geht, sich einzukitschen oder es ist nichts Esoterisches, sondern es ist was Technisches, dass dadurch trotzdem sowas wie Emotionalität provoziert wird, ist was ganz anderes, ja. Aber der Weg ist ein anderer und das leuchtet mir total ein. Und da gibt es eine, genau wie du sagst, eine Riesenschnittmenge zwischen dem, was der Brecht als Ideal hat und wie ich meinen Beruf sehe.
Und rauskommt dann, was ich auf der Leinwand sehe, nämlich, dass sich etwas Bahn bricht, was dann dein eigenes verschmitztes Grinsen am Zigarrenstummel vorbei ist. Und ich nicht das Gefühl habe, da hat jetzt aber ein Schauspieler ganz massiv versucht, dieses verschmitzte Grinsen von Brecht am Zigarrenstummel vorbei zu kopieren.
Ja, richtig. Ich kann es aber auch gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ich wüsste, vielleicht müsste ich dafür wahnsinnig viel trainieren oder so, aber das liegt mir einfach nicht. Ich kann im Grunde keinen imitieren, ich kann keinen nachmachen. Ich habe Kollegen, die sind da super drin. Ich kann nicht ein Dialekt so, dass du danach sagst, ich kann nicht sächseln oder nicht. Andere so Freunde von mir, die können es so direkt, ja. Hm. Und dann ist mir bewusst geworden, dass es auch ein grundsätzlich anderer Ansatz ist. Ich arbeite sozusagen immer von innen nach außen, während jemand, der imitiert, von außen nach innen arbeitet. Der sieht was und sagt, okay, die Oberfläche habe ich verstanden, jetzt muss ich noch gucken, wo das herkommt. Mhm. Ich meine, vielleicht würde ich das können, aber es widerspricht mir einfach, ja. Ich versuche dann einfach nur zu verstehen, worum geht's denn dem Brecht? Ich versuche im Grunde, es ist wie eine Geisterbeschwörung. Ich möchte den Geist Brechts aufleben lassen. Und das fiel mir natürlich verhältnismäßig leicht, weil ich den vermeintlich durchdrungen habe, weil ich einfach weiß, worum es dem geht, weil es mir so nah ist, ja. Und dann musste ich mich einfach nur darauf konzentrieren. Und der Kopf oder die Mimik oder der folgt dann eigentlich.
Um in dem Bild zu bleiben, wie groß war denn trotzdem dann noch der Respekt vor diesem Urahn, wenn du sagst, den Geist beschwören, ihm gerecht zu werden, während du ihn darstellst?
Ja, also zumindest nicht so groß, dass er mich irgendwie gelähmt hätte. Es war eher so eine Vorsicht Klischees gegenüber. Das war meine größte Angst. Und das hat ja mit ihm eigentlich gar nicht so viel zu tun, sondern eher mit der Sicht auf ihn. Dass ich dachte, ich will jetzt nicht auf das reinfallen, wie er gemeinhin interpretiert wird. Und das Erste, was einem einfällt, ist sozusagen kalter, dogmatischer, akademischer Lehrmeister. Ja, das ist das Erste. Das Zweite, das ist schon der nächste Schritt, es gab Leute, die ihn als großen Provokateur, Rebellen, und es gibt eine Dokumentation, da wird er sozusagen als der erste Punk tituliert. So, das waren Sachen, die wusste ich und darauf wollte ich nicht reinfallen. So, ich wollte mir mein eigenes Bild machen. Und dann habe ich rausgehört, dass es Aufsätze gibt, wo er als sein höchstes Gut Freundlichkeit nennt. Und das hat mich überrascht. Da dachte ich so, was, Freundlichkeit? Ich meine, das ist im Grunde was mittlerweile nahezu negativ konnotiert ist. Wenn ich sage, wir haben uns kennengelernt und ich finde dich irgendwie nett, ja, dann hast du das Gefühl, verstanden hat er mich nicht und ich will nicht nett sein, ich will wild sein, ich will radikal sein, keine Ahnung. Mhm. Aber was dahinter steckt, ist eine große Menschenliebe. Und das imponiert mir, dass jemand mit dem Verstand und dem Potenzial Brechts, der Menschen, Gesellschaft durchdringt, analysiert, durchschaut, nicht zum Zyniker verkommt, sondern dass er immer noch einen liebenden Blick hat und den Menschen auch in all seiner Fehlerhaftigkeit und Widersprüchlichkeit annimmt und auch sich selbst. Also das ist doch kolossal, dass jemand, der erklärtermaßen Antikapitalist und Kommunist ist, Werbung für große Autofirmen macht, ja, aber daran nicht verzweifelt und sagt, oh Gott, ich widerspreche mir, sondern den großen Satz prägt, die Widersprüche sind unsere Hoffnung. Ist doch genial.
Du hast eben schon kurz gesagt, am Ende verliert Brecht, das ist nun mal historisch belegt, das kann sich jeder selbst erlesen, wenn er möchte, diesen Prozess. Dieser Film wird gemacht, der kommt 1931 raus, G.W. Papst hat ihn gemacht. Ich habe nachgeguckt und habe dann tatsächlich erst gesehen, weil ich diesen Film von 31 nicht kenne, ich habe den nie gesehen. Aber fand es ganz bemerkenswert, wo sich so ein kleiner Kreis für mich geschlossen hat, dass ausgerechnet Ernst Busch damals in diesem Film den Muritatensänger gespielt hat.
Ach echt, das war mir auch nicht bewusst. Ich kenne die Aufnahme, aber ich habe irgendwie den Zusammenhang nicht hergestellt. Ach so, das ist aus dem Film. Ich habe sogar die Platte, glaube ich, zu Hause.
Ja.
Aber das war mir nicht klar, das ist aus dem Film.
In der Verfilmung von 31 hat Ernst Busch quasi diesen berühmten Song mit dem Haifisch und den Zähnen und mit den schönen Reimen irgendwie gesungen.
Ja. Da war ich auch so mit am skeptischsten am Anfang, als ich gehört habe, da ist ein Filmemacher und der will die Drei-Groschen-Oper verfilmen oder will diese Geschichte Brechts verfilmen, wie er aus der Drei-Groschen-Oper einen Film machen will. Da dachte ich so, okay, und jetzt kommt irgendwie Tobias Moretti und Hanna Herzsprung und also ich meine mich da selber auch und irgendwelche Filmnasen und Fernsehfuzzis und interpretieren jetzt diese großen Brecht-Songs, die tausendmal von den Größten des Showbusiness interpretiert wurden. Und was sollen wir da noch beisteuern? Ja, das kann ja einfach nur nach hinten losgehen. Und ehrlich gesagt, ich habe ja manche Sachen auch erst gesehen, als der Film fertig war. Ich war so beeindruckt, wie die singen.
Ja.
Wie ein Moretti singt oder Britta Hammelstein, ja, wie die Seeräuber.
Wie
ich war so beeindruckt, wie ich selbst singe. Naja, gut.
Ich war beeindruckt, aber, wie du singst. Ja, schon, klar. Also ja, wahnsinnig oft habe ich dich, glaube ich, noch nicht in Filmen
gesehen. Nee, habe ich auch nicht. Nee, ich habe auch sowieso noch nicht so oft gesungen.
Ja.
Aber Britta Hamselstein, die Seeräuber-Jenny, also ja, habe ich so gut noch nie gehört.
Ja.
Ja, und es ist ein ganz wichtiger Song natürlich in dem Film und überhaupt. Ich selbst, es war echt eine ganz lustige Anekdote, weil ganz am Anfang, es war das erste Arbeitstreffen, ich glaube, es war irgendwie in Düsseldorf oder ich kann mich nicht so richtig erinnern, da wurden wir eingeflogen, da stand auf der Dispo, also auf dem Ablaufplan für den Tag, Leseprobe und Aufnahme der Lieder. Hey, da dachte ich so, hä, wie Aufnahme der Lieder, soll ich das jetzt einsingen? Oder so, ich habe ja noch gar nicht über den Brecht richtig geredet oder nachgedacht. Und dann kam ich da hin und da war da der H.D. Gruber, der bekannt ist für diese Aufnahmen mit Nina Hagen und Max Rabe. Der saß da und das komplette Orchester war aufgebaut. Mhm. Und dann hieß es, mach mal. Ja, und ich war völlig überfordert. Ich hatte das glücklicherweise schon mal in der Schauspielschule gesungen, das Stück. Der H.D. Gruber hat mich ganz schön gepusht und meinte so, nee, trau dich mal und geh raus und mach's expressiv. Und dann habe ich danach zu dem Joachim Lang, zu dem Regisseur gesagt, du Joachim, bitte lass uns das nochmal machen, wenn der Film fertig ist, würde es gerne nochmal machen und so. Das war jetzt irgendwie nichts. Aber es ist die Aufnahme im Film gelandet und ich finde die auch gut. Ja, und das ging.
Brecht hat die Drei-Groschen-Oper geschrieben, um die Oper zu düpieren. Und er wollte den Film machen, den Drei-Groschen-Film, um den Film, also die Industrie, zu düpieren. Und du machst mitunter Social Media, um Social Media zu düpieren. Da, finde ich, gibt es eine gewisse Gemeinsamkeit im Umgang mit den Dingen, was sich selbst ernst oder auch in manchen Situationen vielleicht nicht ganz so ernst nehmen angeht.
Ah, interessanter Gedanke. Naja, ich weiß, kann ich düpieren? Finde ich erstmal ein gutes Wort, aber mein Anspruch ist es eigentlich eher, meinen Blick auf die Dinge zu zeigen und mich alleine dadurch zu positionieren, dass ich es so mache, wie ich denke, dass es gut ist. Ja? Mhm. Das ist auch ein Riesenmissverständnis oft, selbst bei meinem Instagram-Account, dass ich Bilder oft unkommentiert zeige. Jetzt könnte man sagen, allein die Tatsache, dass ich sie zeige, ist ein Kommentar, aber ich glaube, da irrt man sich. Also weil ich teilweise Leute fotografiere, um einfach nur was zu zeigen, was ich gesehen habe. Und die Leute fangen dann aber an, durch die Kommentare zu bewerten. Und das ist tatsächlich ähnlich wie bei Brecht, weil er moralisch gar nicht wertet, sondern er zeigt einfach nur. Mhm. Ja. Und ja, so betreibe ich das eigentlich auch. Natürlich denke ich mir da mal meinen Teil, ja, aber dafür ist es eigentlich alles viel zu ambivalent und didaktisch, als dass man sagen könnte, hier, das ist gut und das ist schlecht. Und da gibt es ein tolles Shakespeare-Zitat, ist eigentlich so mein Lieblingszitat aus Hamlet. Es gibt nichts Gutes oder Schlechtes, es sei denn, das Denken macht es dazu. Und das trifft es eigentlich auf den Punkt. Ja, also das Schlechte sehen die Leute darin. Das ist nicht mein Ansatz.
Als Brecht sagst du im Film, und es sind ja vieles Brecht-Zitate, die ins Drehbuch eingeflossen sind. Du sagst unter anderem, das Publikum soll glotzen, nicht schauen. In welchen Situationen unterschreibst du das?
Ja, aber er meint sozusagen, das ist ein Vorwurf von ihm.
Richtig,
ne?
Genau.
Ja, absolut. Ja, das kommt ja auch von ihm, glotzt nicht so romantisch.
Mhm.
Das Interessante ist, das ist eine Theorie von mir, ich weiß gar nicht, inwieweit die haltbar ist, aber ich finde sie sehr interessant. Und zwar die Theorie, die Behauptung, dass die Propagandamaschine der Faschisten dafür verantwortlich ist, wie wir heute Filme machen und wie wir auch verführt werden durch den Kapitalismus. Weil der Kapitalismus und die Filmindustrie verführt uns, auf die perfekte Illusion reinzufallen. Und das ist was. Da hat Brecht dagegen gearbeitet. Und dieses Glotzen meint nichts anderes, als dass man die Zuschauer für dumm verkauft. Dass sie gar nicht mehr wissen, was sie da genau sehen. Ja? Und dieses Analytische und dass man sagt, man nimmt den Zuschauer wieder ernst, ja, und man verkauft ihn nicht für dumm, sondern man sagt, man räumt ihm ein, analytisch drauf zu gucken wie ein Fachmann. Ja?
Mhm.
Da gehe ich total mit.
Genauso wie er von Seiten der Filmindustrie im Film behauptet wird, die Leute bezahlen ihr Geld nicht, um die Wahrheit zu sehen, sondern um sie nicht zu sehen.
Genau, oder Fassbinder hat gesagt, der Film ist, das Leben ist eine größere Lüge als der Film.
Mhm. Wir reden mal nur von 2018 gerade, über High Life, jetzt über Mackie Messer, abgeschnitten, 25 km/h, Twins, Werk ohne Autor, M, eine Stadt sucht ihren Mörder. 7 Projekte, die alle dieses Jahr mit dir rauskommen, plus Theater, plus Autistic Disco, gerade neulich erst wieder in der Schaubühne. 2019 geht's ähnlich weiter. Erst das Fressen, Lars, dann die Moral?
Ach, ich arbeite einfach gerne. Nee, ich denke so karrieristisch nicht. Ja? Also klar, es wird auch immer wieder an mich herangetreten, dass man dann sagt, du bist so omnipräsent und mach mal ein bisschen weniger. Ich verstehe es immer gar nicht so richtig, weil ich liebe meinen Beruf. Ja. Und sag mal zu dem Bauarbeiter auf der Baustelle, du bist irgendwie so omnipräsent, mach dich mal ein bisschen rar. Also das, warum? Also ja. Doch wenn, dann nur mit einem karrieristischen Hintergedanken, und den habe ich nicht. Ja. Und ich wähle auch meine Rolle nicht danach aus, sondern ich kriege was angeboten, wenn ich darauf Lust habe, mache ich das. Gut, das ist ein großes Privileg, dass ich das kann, aber das täuscht jetzt auch ein bisschen, weil diese Filme waren eigentlich ursprünglich mal übers Jahr verteilt angesetzt, jetzt kommen halt alle am Ende des Jahres und das jetzt kommt, glaube ich, danach lange nichts.
Das wäre schade, wenn es so wäre. Ich glaube es auch noch nicht so ganz. Lars Eidinger, vielen Dank für den erneuten Besuch in Eine Stunde Film. Wenn es richtig gut läuft für uns beide, dann sehen wir uns zu 25 km/h tatsächlich wieder, dann mit Bjarne zusammen.
Ja, bitte.
Das könnte eine sehr lustige Runde werden.
Ja, ich hoffe.
Dass wir über euch zwei Mofa-Rocker sprechen können. Danke erstmal für Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film, ab Donnerstag im Kino. Ihr geht rein, guckt ihn euch an. Danke, Lars.
Bis dann. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ich breche an dieser Stelle jetzt mit großer Freude eine Lanze für die liebe Kollegin Anna Wollner, die ganz offenbar wirklich prophetische Fähigkeiten besitzt. Letzte Woche saß sie mir hier noch gegenüber und hat gesagt, dass in einer gerechten Welt Alfonso Cuarons Film Roma den Goldenen Löwen in Venedig bekommen würde. Ein Netflix-Film. Und was passiert? Roma bekommt den Goldenen Löwen. Und während Cuaron sicherlich jetzt noch feiert, ist Anna längst weitergezogen nach Toronto zum dortigen Filmfestival, dem TIFF, einem, das seit Jahren immer größer, besser und auch wichtiger wird, um da also nun prophetisch, wie sie ist, vorauszusagen, welcher Film bei den Oscars hoch im Kurs stehen wird, denn dafür sind die TIFFs immer ein großer Gradmesser. Auf die Plätze, fertig, Wollner.
Geht man nach den längsten Schlangen, die sich hier schon morgens um 7:45 mit müden Filmkritikern und Filmeinkäufern mit Kaffeebechern in den Händen um die Häuserblocks ziehen, dann sind es vor allem 3 Filme, die uns noch eine ganze Weile begleiten werden. A Star is Born von Bradley Cooper, mit ihm selbst und Lady Gaga in der Hauptrolle, der lief allerdings schon in Venedig, deswegen lassen wir den jetzt mal links liegen. Widows von Steve McQueen und If Beale Street Could Talk von Barry Jenkins. Steve McQueen erzählt, basierend auf einer Fernsehserie aus den 80er Jahren, von 3 Witwen, die nach dem gewaltsamen Tod ihrer kriminellen Ehemänner, na gut, es waren Räuber, den letzten Job zu Ende machen. Was schnell zu einer sozialkritischen Ocean's 8-Variante hätte werden können, ist ein fulminanter Film über Trauer, Rache, Schuld und Korruption mit relevanten Fragen über Klassenunterschiede, Politik, Rasse und Gender. Denn die Frauen hier werden unterschätzt. Ein gefundenes Fressen für Hauptdarstellerin Viola Davis.
I love it because I love it in my own life when I surpass expectations. I love when people underestimate me. You know, I think that it's only when you're in dire circumstances that you see really what you're made of. These women are absolutely catapulted together in dire circumstances, and I think it's a terrific metaphor for how change happens. Because change happens when you're forced into it, kicking and screaming. And these women are forced to take ownership of their lives.
Widows ist das Panorama einer korrupten Welt. Ganz ähnlich und doch so ganz anders ist Barry Jenkins' If Beale Street Could Talk, die Verfilmung des Romans Beale Street Blues von James Baldwin. Eine Geschichte angesiedelt in Harlem 1974, ein Film über Liebe und Hass und die Kraft darüber, in auswegslosen Situationen weder den Mut noch die Würde zu verlieren. Das junge, verliebte Paar Tish und Phony wird jäh getrennt. Er wird verhaftet für eine Vergewaltigung, die er nicht begangen hat, kommt unschuldig ins Gefängnis. I hope nobody has ever had to look at anybody they love through glass, sagt der Off-Kommentar von Trish gleich zu Beginn, als sie mit ihrem Freund im Besucherraum telefonieren muss. Die Kamera taucht alles in ein goldenes Licht, die Farben strahlen in diesem leuchtenden 70er-Jahres-Setting, als gäbe es kein Morgen. Es ist das intime Porträt über die Opfer eines ungerechten Systems. Jenkins macht sich dabei, wie schon in Moonlight, die Zeit zunutze und erzählt nonlinear von dieser starken Liebe. Every black person born in America was born on Beale Street, heißt es schon bei James Baldwin. Mit diesem Vorsatz wird If Beale Street Could Talk zu einer universellen, stark erzählten Liebesgeschichte.
I love you. You know that.
I do. And I understand what you're going through. Because I'm with you.
Diversity und Gender, das ist ein großes Thema hier beim TIFF, aber auch die Drogenepidemie, die die USA fest im Griff haben. Denn in gleich mehreren Filmen geht es um Sucht. Aus gutem Grund, wie Julia Roberts meint.
For society at large, not just parents anymore, it is so pervasive in American culture and I think it's been such an epidemic for so long.
In Bennis Beck spielt Roberts die Mutter eines Drogenabhängigen, der Weihnachten unerwartet aus der Entzugsklinik nach Hause kommt und für 24 Stunden das Familienleben diktiert.
Back into our minds in a way that isn't sort of the dry statistical information that you read in the newspaper, that you really see it play out in a household of people that you recognize or relate to, or they could be your neighbors, or she could be a girl you go to school with, and so brings it back into the consciousness in a way that's powerful and recognizable as opposed to dry and informational.
Regisseur Peter Hedges verdichtet in den 2 Stunden Film 24 Stunden im Leben einer Familie, getrieben von der Angst eines Rückfalls, der innigen Liebe zwischen Mutter und Sohn und den Schatten der Drogenvergangenheit. Hedges ging es dabei vor allem um die Hilflosigkeit.
So many of the obituaries I kept reading were people who, or stories I would read online, people would say, He was doing so good. We went to the grocery store. We came back. He just went up to the bathroom, and they score. And suddenly, in a moment, this is just one day, and there's going to be another day, and another day, and another day.
Ein ganz ähnliches Gefühl entsteht auch in Felix van Gröningens Beautiful Boy mit Steve Carell und Timothy Chalamet in den Hauptrollen. Hier sind es mehrere Jahre, über die sich die Abhängigkeit des Kindes erstreckt. Wieder ist es die Hilflosigkeit der Eltern, insbesondere des Vaters, mit ansehen zu müssen, wie der eigene Nachwuchs immer weiter in die Abhängigkeit rutscht. Der Film basiert auf den Memoiren von David Sheff und Nick Sheff, die jeweils ein Buch aus ihrer Perspektive über die Abhängigkeit von Nick geschrieben haben. Der Auslöser für die Sucht spielt in beiden Filmen keine Rolle, wird, wenn überhaupt, nur am Rande erwähnt. Beide Filme sind angesiedelt im gut situierten amerikanischen Mittelschichtsmilieu und zeigen, dass niemand vor der Sucht verschont bleibt, so Bennis Beck-Regisseur Hedges.
The opioid epidemic may be more endemic to America because of all the prescription drug companies, and 80% of heroin addicts entree into drugs or prescription drugs, either prescribed or gotten illegally. You know, and this is a particularly American phenomenon. We're in a lot of pain. There was certainly in America an idea for a while that you shouldn't be in pain. Instead of understanding that pain teaches us, we wanted to eradicate pain and we medicate away the pain. And that's made people very addicted.
Die Häufigkeit des Themas Drogenabhängigkeit ist in diesem Jahr kein Zufall, denn die Filme machen aufmerksam auf ein Problem, das mittlerweile in der weißen amerikanischen Mittelschicht angekommen ist und damit auch in Hollywood.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Was haben die Filme Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3 und The Nice Guys gemeinsam? Bitte? Dass man sie alle drei gesehen haben sollte? Ja, klar. Das meine ich aber nicht. Noch jemand eine Wortmeldung? Ja, da hinten bitte. Dass es die 3 bisherigen Filme von Regisseur Shane Black sind, dessen 4. Film jetzt diesen Donnerstag rauskommt und der dann Predator Upgrade heißt, ja, das ist genau richtig.
Predators sitzen nicht einfach rum und basteln Hüte aus Brustkörben. Sie haben das all erobert. Aber ich glaube nicht, dass sie herkommen.
Muss ich Angst haben?
Wahrscheinlich. Ich glaube, sie wissen, was auf diesem Schiff ist. Der ultimative Predator.
Schöne Scheiße. Möchte man politisch korrekt auf diese Vermutung antworten? Zum sechsten Mal seit 1987 haben wir die Predators zurück auf der Leinwand. Herrlich unkompliziert, ohne jeden Schnörkel oder an den Haaren herbeigezogener Verquickung mit irgendwelchen Vorgeschichten. Alles quasi wie damals auf Anfang. Erste Sequenz des Films, ein Predator-Kampfschiff wird irgendwo im All angegriffen, öffnet so ein Dimensionstor, das es randommäßig genau zu unserer Erde führt, dort stürzt es ab, zack, ein weiterer Predator auf der Erde. So einfach. Mal ganz kurz nebenbei, bin ich eigentlich der Einzige, der das früher mal Predator genannt hat, also ausgesprochen hat. Ich hoffe nicht, dass ich mich jetzt nicht hier alleine entblöde, aber ich dachte früher wirklich, das heißt so. Und ich glaube, dass es einigen von euch auch so ging, oder? Predator, irgendwie, früher hat man mal eine Zeit lang Predator gesagt. Predator heißt es, Englisch, Raubtier. So, und diese Alien-Raubtiere, das wisst ihr, sind nicht von der allerfreundlichsten Sorte. Eher vom Gemüt her so eine Mischung aus Klingone und Alien-Zombie-Echse. Und Beatrix von Storch vielleicht, wobei nee, also der Predator, der reißt seinen Opfern zwar schon gerne so den Kopf ab, dass die bluttriefende Wirbelsäule noch hinten dran hängt, aber so schlimm ist er dann doch nicht. Trotzdem muss das Vieh bekämpft werden, klar, dieses Mal von einer echt trashig witzigen US-Ex-Soldaten-Loser-Truppe, denn zu allem Übel ist Monsieur Predator nicht alleine und das, was da mit ihm gereist ist, das ist noch ein bisschen unwitziger als der Predator selbst, den wir bisher kannten. Hatte ich das Wort Trash schon fallen lassen? Hatte ich es auch oft genug fallen lassen? Dann wartet kurz, Trash? Trash und Double Trash. Natürlich ist das Trash. Wir reden vom Predator. Aber auch hier gibt es wie so oft gut und schlecht. Schlechter Trash war der bisher letzte Teil, der von 2010 mit Adrian Brody. Predators hieß der einfach, also Mehrzahl von Predator. Der war, sagen wir mal, so, der war eher so Grundkacke. Der war unstimmig, da passte einfach nichts zusammen. Und das ist dieses Mal anders. Dieser Trash hier unterhält. Der bleibt die ganze Zeit so flach, dass man gar nicht auf die Idee kommt, den Quatsch, den man dann sieht, in Frage zu stellen, weil der Quatsch sich über sich selbst lustig macht. Oder anders, in ziemlich genau 8 Sekunden zusammengefasst. Ich hätte es nicht viel besser sagen können. Fans waren skeptisch wegen der vielen Nachdrehs, die es gegeben hat. Regisseur Shane Black hatte das unter anderem mit einer Neuausrichtung während des Drehs begründet. Schlecht getan hat es dem Film jetzt nicht. Witzige Randnotiz, eben jener Shane Black, der als Regisseur die angesprochenen Kiss Kiss, Bang Bang, Iron Man 3 und The Nice Guys mit Ryan Gosling und Russell Crowe gemacht hat, hatte seinen eigenen allerersten Schauspielauftritt in welchem Film? Genau, im Original Predator von 1987 an der Seite von Arnie Schwarzenegger. Zack, Kreis geschlossen. Ähnlich geschlossen, wie ich an dieser Stelle diese Sendung schließen möchte. Herzlich willkommen in Karlau. Das war's mit einer Stunde Film für heute, für diesen Dienstag. Aber am kommenden Dienstag machen wir einfach gnadenlos und nahtlos an dieser Stelle weiter. Ihr dürft euch freuen auf Uli Hanisch. Der ist nächste Woche unser Gast. Das ist einer der berühmtesten deutschen Szenenbildner, auch international schon viel gearbeitet. Und der hat unter anderem das Szenenbild gemacht von Babylon Berlin, die gesamte Berliner Straße neu gebaut. Das wird er uns nächsten Dienstag erzählen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, macht es gut, lasst es euch gut gehen. Tom Westerholt ist raus. Nächsten Dienstag, 20 Uhr, selbe Stelle, selbe Welle. Bis dann, auf Wiedersehen.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.